Freunde, die Freiplatzsaison steht an und da braucht's natürlich etwas Vorbereitung. Nicht, dass die defensive Caruso-Interpretation plötzlich scheitert oder wir uns dumm verletzen. Am besten trainieren wir dafür den ganzen Körper und das funktioniert hervorragend mit Skill-Yoga. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe Skill-Yoga vor 2 Jahren für mich entdeckt und bin seither mehrmals die Woche auf der Matte. Einerseits, weil es Spaß macht, andererseits, weil ich eigentlich jederzeit spontan trainieren kann. Vor der Arbeit, nach dem Podcast und dazu kommt das berühmte Körpergefühl. Ich bin beweglicher geworden. Sogar komme ich jetzt mit den Handflächen aus dem Stand relativ problemlos auf den Boden, ohne die Knie abzuwinkeln. Und da fehlt eigentlich nur noch der Dank, weil beides war früher eigentlich ähnlich wahrscheinlich. Eventuell klappt sogar, denn Skill-Yoga ist explizit auf SportlerInnen zugeschnitten. Ihr könnt Basketball sogar als Hauptsport angeben, für den ihr trainieren wollt. Dazu gebt ihr an, ob es euch eher um Mobilität geht, ob ihr Kraft aufbauen wollt, Skills lernen wollt. Ihr gebt außerdem euer Yoga-Level an und auf diesen Parametern basierend gibt euch dann Skill-Yoga euer erstes Workout-Programm mit an die Hand. Passt dann natürlich ähnlich gut wie ein Outlet-Pass von Lonzo auf Zach LaVine. Ihr könnt euch auspowern, ihr könnt aber auch Yoga zum Cooldown nach dem Freiplatz verwenden. Für alles gibt es das passende Workout. Und dazu gibt es den Meditationscoach für die innere Ruhe, dass die Freiwürfe beim nächsten Spiel dann vielleicht sitzen, als stünde DeMar höchstpersönlich an der Linie. Und mir hat Skill-Yoga genau deshalb einen ziemlich einfachen Einstieg ins Yoga gegeben. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir jetzt mit Skill-Yoga zusammenarbeiten und ihr eine ziemlich coole Gelegenheit habt.
Ladet euch die Skill-Yoga-App runter oder besucht skill-yoga.com, meldet euch an und gebt bei der Abo-Auswahl den Code Korbjäger mit
AE.
Sehr richtig, ein. Schon bekommt ihr 50% Rabatt auf das Jahresabo. Ein ganzes Jahr Yoga für 37 Euro. Ähnlich schwer zu schlagen wie die Suns diese Saison.
Probiert's aus. Ich kann's wirklich nur empfehlen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Es hat begonnen. Die ersten Play-In-Spiele sind durch, die Playoffs stehen unmittelbar vor der Tür. Noch 2 Playoff-Paarungen kennen wir nicht, fast alle anderen kennen wir schon. Und genau das werden wir heute besprechen. Wir wollen natürlich über die Playoffs sprechen, wir wollen natürlich gucken, wie wir die Playoffs, die erste Runde uns so vorstellen, so wie sie bis jetzt steht. Und deshalb sitzt er mir natürlich wieder bestens vorbereitet gegenüber, der, ich schätze mal, mittlerweile sogar ein klein wenig ungeduldige
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir zu den Playoffs kommen, habe ich eine Frage an dich. Also erstens muss ich natürlich sagen, ich bin perfekt ausgeruht, weil ich habe gerade noch eine Runde Yoga gemacht und ich fühle mich richtig, ne? Ich bin frisch, ich bin heiß. Aber gleichzeitig möchte ich noch sagen, kurz Frage, jetzt nehmen wir mal an, okay? Wir würden ein Korbjäger Basketballteam gründen, so du und ich und dann halt noch, ja, keine Ahnung, 5, 6 andere, um in irgendeiner Freizeitliga mitzuspielen, ne? Hast du?
Ja.
Fänden wir es dann nicht auch richtig geil, Nick Nurse als Coach zu haben?
Jein. Also es ist bestimmt fordernd, weißt du? Also der wird ja was dagegen haben, wenn du dann nach den oder eigentlich während der Spiele schon denkst, oh, jetzt her mit der Pulle Bier. Und eigentlich möchte ich nur Eishockey gehen. Und der Coach halt sagt, ja, vielleicht haben wir noch eine bessere Idee, weil vielleicht ist das nicht das richtige Szenario. Aber ich meine, wenn wir ambitioniert sind, klar, das ist eine gute Idee. Ja,
vielleicht kommt es erst noch. Aber gut, ich meine, die Frage ist natürlich auch, wie formbar wir noch sind auf unsere alten Tage.
Das und stimmt.
Wie bereit wir noch sind, dann den Rat dieses Kollegen anzunehmen. Aber
Hashtag Lineup Flexibility und so.
Ja. Genau. Ja, weil es ist, ich meine, es ist klar, worauf ich hinaus will. Weil wir müssen natürlich ganz kurz über die Lakers sprechen. Und ich dachte, wir schaffen es diesmal einfach ganz schnell aus dem Weg und überrascht dich damit auch so ein bisschen. Aber die Lakers, die haben Frank Vogel gefeuert. Auf die, ich würde sagen, beste aller Arten. Erstmal leaken, während er noch quasi in der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel sitzt, damit er auch schön damit konfrontiert wird. Keine Ahnung, ohne wirklich Bescheid zu wissen. Auch mit dem Zusatz, finde ich schön, also es quasi zu veröffentlichen und mit dem Zusatz, sie wollen ihn am Montag dann offiziell davon unterrichten, also am Tag danach dann, finde ich auch sehr schön.
Der Part ist ziemlich gut. Also man könnte also annehmen, dass er es bis dahin vielleicht schon irgendwo gehört hat.
Eventuell. Man weiß ja nicht, vielleicht ist er auch extrem oldschool und liest nur Zeitung und die Zeitung kommt ja dann vielleicht erst am Tag später oder so. Kein extra Blatt der LA Times. Trotzdem, du behandelst deinen ehemaligen Coach, mit dem du eine Meisterschaft gewonnen hast, die erste Meisterschaft seit Kobe. behandelst du so beim Rausgehen wahrscheinlich auf die schlechtmöglichste Art. Und dann kommt dann, kurz darauf kommt dann, also mal abgesehen davon, dass Russell Westbrook auch noch gesagt hat, so, dass, ja, er weiß nicht genau, was Coach gegen ihn hatte und sowas. Und und dann kommt kurz danach raus, dass du eigentlich so für den neuen Coach, also unter anderem, gern einen der angesehensten Coaches der NBA hättest, der gleichzeitig einen langfristigen Vertrag besitzt, eigentlich in einer ganz guten Situation ist und dann auch noch unter einem Front Office arbeitet, das noch dazu als eines der verlässlicheren, besseren der Liga gilt.
Wahrscheinlich
was macht das Beste man denn
sogar, würde ich sagen.
Ja, oder das Beste sogar. Was macht man denn so aus so einer Meldung? Auch als Sportjournalist jetzt, ne? Du als...
Naja, es ist irgendwie schwer zu sagen. Also ich meine, dass so ein Name gefloatet wird, ist ja klar. Es ist ja auch nicht der einzige Name. Also Quinn Snyder war ja jetzt auch schon mehrfach zu hören. Doc Rivers wurde gefloatet. Ich glaube, die meisten Sixers-Fans würden sagen, have at it. Überhaupt kein Problem. Ja. Und Mark Jackson, weil Mark Jackson, Hashtag schockierend, von Clutch repräsentiert wird. Natürlich wird der Name dann genannt und natürlich heißt es dann, LeBron wäre happy damit, aber ich meine, was so diese Namen angeht, die da dann im Umlauf sind, irgendwie finde ich das immer nicht so wichtig, weil gefühlt ist es über die letzten Jahre sind es häufig sowieso die gleichen Namen, die gehandelt werden. Also jetzt ist so die etwas spezielle Situation, dass die meisten Leute noch einen Job haben.
aber was selbst auch nur rudimentär interessant ist, ne?
Ja, also, ja, aber ich meine, selbst das ist ja nicht wirklich außergewöhnlich. Und wer es dann letztendlich wird, mal gucken. Aber also was ich halt nur glaube, ist, dass es mit der Art und Weise, wie sie mit Vogel umgegangen sind und das nicht erst jetzt, sondern die ganze Zeit, die er da war, das ist natürlich was alle anderen gesehen haben. Und vor allem ist auch ein relativ wichtiger Punkt, dass sie Vogel unter normalem Coaching-Durchschnitt bezahlt haben. Das ist halt auch ein relativ wichtiger Punkt, wenn du jetzt denkst, okay, wir gehen jetzt auf die Suche nach einem der besten, größten, angesehensten Coaches, weil die sehen einerseits, okay, du wirst scheiße behandelt. Das Front Office hat den Ruf, ein Backstabber zu sein und hat vielleicht die letzten Jahre versucht, dagegen anzuarbeiten, aber hat jetzt ja genau wieder den Coach vor den Bus geworfen auf eine echt schmutzige Art und Weise. Also Pelinka hat ja mal wieder irgendwie nicht unbedingt das beste Bild abgegeben. Ja. Das heißt, wenn du dich darauf einlässt, diesen Job bei den Lakers zu übernehmen, wo du auch weißt, wenn die Erwartungen nicht erreicht werden, es ist vielleicht nicht deine Schuld, aber du wirst der Schuldige sein. Aber es
ist deine Schuld.
da musst du schon ein gutes Schmerzensgeld bekommen. Und die Lakers sind offensichtlich aber nicht bereit, dieses Schmerzensgeld zu zahlen. Und dann wird es relativ schwierig, jemanden wie Nurse zu kriegen. Dann kriegst du eher, glaube ich, Leute, die halt, so ein bisschen wie das ja bei Frank Vogel auch war, der war ja zu dem Zeitpunkt, wo er da angeheuert hat, kein heißer Name auf dem Markt, sondern jemand, der zwar schon gezeigt hat, dass er coachen kann, der aber irgendwie so ein bisschen... Ja, es wirkte ja fast, als wäre er jetzt so ein bisschen durch, müsste erstmal irgendwie wieder Assistant Coach sein, sich wieder so ein bisschen empfehlen, wie das ja schon öfter der Fall war, und dann mal gucken. Es war jetzt keiner, wo man dachte, das ist der nächste große Name, der irgendwo Head Coach wird. Der war ja ursprünglich, sollte er ja auch der Assistant Coach von Tyronn Lue sein. Und Tyronn Lue haben sie dann aber halt nicht angemessen bezahlt, weshalb der nicht gekommen ist. Und dann wurde es halt auf einmal Vogel, der, glaube ich, die dritte oder vierte Wahl war. Also Monty Williams wurde ja auch noch gehandelt damals.
Ja.
Und wenn sie daran nichts ändern, also wenn sie weiterhin sagen, ja, wir holen Coach, aber so wichtig ist der nicht und wir wollen eigentlich auch nicht so viel für den bezahlen, weil alle anderen sind wichtiger, dann werden sie natürlich keinen Nick Nurse kriegen. Ich glaube schon, dass wenn die Lakers sich da ein bisschen anders aufstellen würden und anders präsentieren würden, dass die Stelle natürlich super attraktiv für einen Coach sein könnte, auch für jemanden wie Nick Nurse, definitiv. Aber nicht auf die Art und Weise, wie sie das jetzt momentan machen. Und also ich glaube, das muss ihnen bewusst sein.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also wir haben ja, glaube ich, letzte Woche, also als wir letztes Mal gegenüber die Lakers gesprochen haben, schon gesagt, also wenn du da mal halt, wenn da einfach mal eine Idee da wäre und halt irgendwie eine Struktur im Front Office da wäre, die halt irgendwie darauf aufbaut, nachhaltig ein gutes Basketballteam aufzubauen, dann ist das halt sicherlich einer der interessantesten Jobs der Liga. Und
das ist immer noch die angesehenste, größte, glamouröseste Franchise überhaupt. Und du bist in L.A., das ist alles, glaube ich, nicht so kacke. Aber
eben, ja,
wenn
ja.
Das Team an sich, also beziehungsweise die Franchise an sich halt auf die Art und Weise operiert, dann, wie gesagt, dann muss es da schon relativ gutes Schmerzensgeld geben eigentlich, damit einer der besten Coaches da dann hingeht, glaube ich.
Ja, und aber von daher ist es, man lacht dann immer drüber, das ist aber trotzdem nie ganz ausgeschlossen. Und ich glaube aber, so in der, also sie haben halt auch bewiesen, naja, ich meine, sie haben, also
ich glaube, Frank Vogel hat auch seinen Anteil daran, dass die Saison gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Da hat jeder seinen Anteil. Sie haben aber halt Frank Vogel so ein bisschen auch seinen Spielraum genommen durch die Trades. Nicht nur dadurch, dass die einzelnen Spieler nicht so gut zueinander gepasst haben und dass Westbrook und James und Davis nicht gut zueinander gepasst haben, sondern ich glaube auch dadurch, dass er halt ja eine Defense installiert hat, die funktioniert hat, aber er kaum noch Spieler hatte, die wirklich richtig gut Defense spielen können. Ne? Und dann wird es halt hinten raus schwer, dass er dann mit seinen Stärken dann irgendwie auch punkten kann, glaube ich. Also er hat es halt, von daher war es, glaube ich, nicht einfach. Und dann stellst du dir als Coach natürlich schon eine Frage, okay, was ist dann so, okay, wenn ich sage, das ist mein Coaching-Portfolio sozusagen, und aber ihr stellt mir was anderes hin. Also was, wie, wenn, nur weil Person XYZ in die Richtung gehen will, aber und am Ende bin dann, wie du sagst, bin ich dann schuld. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das noch irgendwie weitergeht, wie die ganze Offseason dann aussieht.
Ich fand das vor allem auch mal sehr unterhaltsam in dem einen The Athletic-Bericht, ich glaube, von Bill Oram dazu, der irgendwie noch davon geschrieben hat, dass das halt ein komplett normaler Prozess war, dass halt im Lockerroom Pelinka und auch Kurt Rambis immer irgendwie am Start waren und ihren Input gegeben haben und gesagt haben, ja, so könnte man es ja auch machen. Also die haben nicht die finalen Entscheidungen getroffen, aber die haben halt offensichtlich bei allem reingelabert. Und das ist ja auch etwas, wo du als angesehener Coach hörst du dann, okay, und Kurt Rambis labert mir da rein? Warum? Also muss ich dem zuhören? Warum?
Ja.
So,
ja.
Kann ich den vielleicht einfach rauswerfen? So, das, ja, es ist halt alles ein bisschen schräg. Aber
es ist ein bisschen
so schräg. So sind sie. Das nervt mich auch so ein bisschen, weil eigentlich habe ich mir letzte Woche gedacht, jetzt kann man es ja auch mal sein lassen für den Moment mit den Lakers, aber sie drängen sich halt immer wieder in den Vordergrund. Das ist halt leider ein bisschen so bei ihnen.
Es ist, weiß ich nicht, vielleicht ist auch im Hintergrund einfach, läuft schon eine Doku, von der wir noch nichts wissen, und sie müssen,
garantiert.
Sie brauchen halt so viel Stoff wie möglich und leisten sich deshalb auch so viel Sachen wie möglich einfach
über 1-2 Jahre. Sie brauchen jetzt noch ein Happy End, sonst wird das nämlich alles nicht veröffentlicht.
Ja, genau, das könnte natürlich sein.
Naja, nächste Woche
wie wieder. Das aussieht.
Lass über die Playoffs reden, oder?
Lass
über die Playoffs haben wir noch was Wichtiges, was wir zu ihnen loswerden müssen? Westbrook vielleicht. Findest du auch, dass die Saison daran gescheitert ist, dass er kein Triple-Double aufgelegt hat?
Ja, du weißt ja, ich bin auch großer Verfechter des Triple-Doubles einfach an sich, so als Qualitätsmerkmal. Von daher, ja, Pat ist aufgelegt. Sprechen wir jetzt nicht über eine Coaching-Entlassung, sondern wir würden uns wahrscheinlich fragen, gegen wen der Top-Seed Lakers denn noch spielen muss nach Ende des Play-Ins.
Ja, wer eigentlich Zweiter bei der MVP-Wahl wird, auch das wäre ein wichtiges.
Es wäre die einzig offene Frage, würde ich sagen. Es sind so die einzig beiden offenen Fragen im Endeffekt. Sonst wäre eigentlich relativ viel klar irgendwie. Da bist du auch, ich meine, Westbrook, ich fand, wie man mit ihm im Laufe der Saison umgegangen ist, war mir zu viel.
Ja.
Weil es einfach dann irgendwann auch nicht mehr gerechtfertigt war, auch diese, so als Patrick Beverley dann auf einmal, haben wir auch schon gesagt, dann irgendwie und Karl Towns so, als er am Boden lag, dann irgendwie nochmal Staub drüber geträufelt haben, ja, auch muss auch nicht sein, aber es ist halt so, diese mangelnde Reflexion nervt mich dann schon auch immer, also so gar nicht dann irgendwie, ja, wie gesagt, dann sagen, ja, weiß nicht, was Coach mit mir für ein Problem hatte, und also es hat halt einfach nicht funktioniert. Das kann man, also da, und da gehören immer, wenn mehrere Parteien beteiligt sind, auch mehrere Parteien dazu, oder im Normalfall, außer irgendwer, wer schert komplett aus. Aber den Eindruck hatte ich jetzt irgendwie nicht. Die Konstellation war halt nicht optimal, und dann, ja.
Ja.
Lakers.
Westbrook.
Westbrook reicht, genau. Weil Play-In, wie gesagt, die Hälfte ist durch und wir sind 1-2, Ole. Oder? War gut. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns wahnsinnig weit raus aus dem Fenster gelehnt hätten, als wir gesagt haben, die Nets packen es wahrscheinlich gegen die Cavs. Die Wolves haben uns überrascht. Wir hätten gedacht, die Clippers packen es. Die Wolves haben uns auch überrascht, weil Karl Towns jetzt nicht sein bestes Spiel seiner Karriere abgeliefert hat, aber es am Ende trotzdem gereicht hat. Dazu gleich mehr. Wenn sich jetzt einige von euch fragen, im Moment haben wir hin und her geschrieben, haben wir gestern telefoniert? Nein, Freunde, wir waren auf unserer Patreon-Seite. Unsere Patreon-Seite, die lautet patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit.
Ei.
Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content. Zum Beispiel in diesem Fall eine Play-In-Vorschau. Die haben wir gestern aufgenommen, gerade noch so rechtzeitig, bevor es losging. Wie gesagt, wir stehen bei 1-2. Und wer jetzt sich brennend dafür interessiert, ob wir eventuell am Ende Quoten auflegen, wie sonst nur Pat Williams gegen die Wolves, Ja, Oles Blick, allein das ist es schon wert. Der kann da gerne mal vorbeischauen. Gibt auch noch andere Extra-Folgen natürlich. Wir haben jetzt unseren Sehtest eingeführt, bei dem wir einzelne Spiele anschauen, so ein bisschen äquivalent zum Bandwagon, nur eben, wie gesagt, einzelne Spiele. Und kann auch gut sein, dass da während der Playoffs hin und wieder mal was kommt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also schaut da gerne mal rein. Und nachdem wir das obligatorische Zeitlimit heute wieder haben, so ist das nun mal, gehen wir direkt rein. 8 Minuten pro Serie geben wir uns. Mal schauen, ich denke bei den Bulls, ja, wird's wahrscheinlich, werden wir unter 15 nicht rauskommen, deswegen müssen wir an anderer Stelle wahrscheinlich kürzen. Ja. Aber so ist es nun mal. Und Ole bekommt immer mehr Bock auf die Folge, merke ich schon. Das finde ich auch richtig gut.
Das ist schwierig.
Und deshalb, vielleicht die Frage an dich. Wo willst du denn anfangen?
Lass uns doch Bulls Bucks einfach aus dem Weg kriegen.
Sollen wir Bulls Bucks aus dem Weg kriegen? Okay, also, dann starte ich den Timer jetzt und sage dir, dass es eigentlich relativ schnell gehen kann, weil, also jetzt habe ich zwar am Anfang viel geredet, aber wenn wir jetzt bei den Bulls sind, du wolltest es nicht anders, rede ich natürlich direkt weiter. Eigentlich, ich habe eine ziemlich genaue Idee, wie die Serie laufen könnte. Vielleicht sogar wird. Also ich bin generell kein großer Fan von Vorhersagen, von wegen, wenn das passiert oder wird auf jeden Fall das eintreffen, weil wir haben alle keine Glaskugel zu Hause, die uns immer die Wahrheit sagt. Aber ich habe wirklich gesagt, eine ziemlich genaue Idee. Und zwar, ich glaube, es wird folgendermaßen laufen. Die Bulls, nachdem sie im Laufe der Saison Top-Teams nicht wirklich schlagen konnten, gewinnen Spiel 1. Einfach, weil sie sich jetzt eine Woche lang zusammenraufen konnten, weil sie eventuell auch ein bisschen, weil die Bucks vielleicht ein bisschen locker reingehen könnten in die Serie, als sie es vielleicht tun sollen. Die Bulls kriegen es irgendwie hin. Ich meine, Milwaukee ist auch ein halbes Heimspiel. Das heißt, die Auswärtsproblematik der Bulls ist nicht ganz so groß. Sie spielen ähnlich intensiv wie im ersten Spiel gegen die Bucks, als übrigens diverse Spieler gefehlt haben. Levine, Javonte Green hat, glaube ich, gefehlt. Und dann kam eben Grayson Allen. Und holen sich dieses Spiel. Danach wird erstmal gefragt, so, boah, krass, okay, die Bulls, sind sie eventuell der Billy Hoyle der NBA? Ja, haben sie uns alle getäuscht die letzten 6 Wochen, nur um jetzt ganz groß aufzuspielen? Ja, nee, haben sie nicht. Danach verlieren sie einfach viel in Folge. Saison vorbei, war trotzdem eine gute Saison, war schön. So, das ist meine Meinung zu dieser Serie. Wie viel hältst du entgegen oder willst du mir jetzt einfach jede Hoffnung nehmen, indem du sagst, ja, nee, die werden nicht mal ein Spiel gewinnen?
Ich finde ehrlich gesagt dieses Szenario nicht unrealistisch. Also nicht schlecht, muss ich da sagen. Also es ist ja bei den Bucks auch durchaus schon häufiger mal vorgekommen, dass sie nicht unbedingt auf dem Peak-Level in eine Serie gestartet sind. Also nicht mal letzte Saison. Und ich erinnere mich da noch an Serien gegen die Orlando Magic, wo sie mal ein erstes Spiel verloren haben.
Ja.
Gegen deinen guten Freund, Nikola Vucevic, der damals natürlich Rampage gemacht hat. Das könnte jetzt auch wieder passieren, also aus irgendeinem Grund.
Der alte Bucks-Schreck.
Ja, also vor allem, irgendwie hat er, glaube ich, was mit Brook Lopez. Irgendwas verbindet die beiden und also macht sie zu bitteren Rivalen. Aus irgendeinem Grund ist er da häufig so ein bisschen.
Geschwindigkeit wahrscheinlich, oder?
Ja, wahrscheinlich. Gentle Giant da sein vielleicht.
Ja.
Aus irgendeinem Grund ist er da häufig ein bisschen aggressiver. Und dann ist er ja eigentlich zumindest ein ziemlich guter Offensivspieler, wenn er halt so eine gewisse Aggression drin hat. Ne? Also ist dann natürlich auch noch wichtig, dass er die Würfe trifft. Aber vor allem muss man ihn erstmal dazu bringen, dass er Würfe auch nimmt, habe ich häufig das Gefühl. Und gegen Lopez macht er das irgendwie ganz gerne. Von daher, also ich stimme dir erstmal zu, dass die Bulls in dieser Serie natürlich nicht wahnsinnig viel reißen werden insgesamt, aber ich glaube schon, dass sie auch mehr als ein Spiel einigermaßen offen gestalten können. Einfach weil das bei Milwaukee auch immer so ein bisschen so ist. Wie gesagt, sie fangen oft nicht unbedingt auf dem höchsten Level an und haben manchmal, finde ich, selbst in dieser Saison, wo sie ja den Meisterbonus natürlich haben, sind sie gerade offensiv manchmal einfach ein Team, das sich so ein bisschen ganz kleines bisschen selbst im Weg steht. Also ein bisschen komplizierter spielt oder auch zu simpel spielt quasi, statt sich einfach auf seine Stärken zu besinnen. Und ich glaube, dass es deswegen wahrscheinlich, vielleicht ist es das erste Spiel, vielleicht ist es auch irgendwann ein bisschen später der Serie, aber eins werden sie verlieren. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass DeRozan schon wahrscheinlich ein Spiel gewinnen kann. Einfach auf die Art und Weise, wie er in dieser Saison scored. Ich glaube, Levine ist halt so ein bisschen die Frage, welche Version wir von ihm sehen. Und gleichzeitig, ja, auf der anderen Seite hast du mit. Es ist halt natürlich, selbst als die Bulls noch richtig gut waren in der Saison, war ja so ein Punkt, dass man gedacht hat, ja, okay, aber was passiert eigentlich, wenn sie dann in den Playoffs auf jemanden wie Durant oder Giannis treffen? Jetzt ist es halt sofort in der ersten Runde, Giannis. Ich weiß immer noch nicht, was sie da machen werden. Ja, aber also wirfst du denen damit nicht irgendwie den Löwen zum Fraß vor?
Bisschen. Aber es ist ein guter Lernprozess für ihn. Ich glaube auch nicht, dass Giannis stoppen kann. Ich glaube aber schon, dass es, also, ich meine, sowieso niemand kann Giannis stoppen. Jetzt haben sie zumindest halt mal diesen physischen, etwas längeren Verteidiger, der natürlich immer, wie gesagt, nicht stoppen kann. Aber sie haben zumindest mal jemanden, der wirklich ernsthaft von sich behaupten kann, ein ernsthafter Verteidiger für Giannis zu sein. Weißt du, wie ich meine? Hm. Und ich gebe dir recht, also es sind seine ersten Playoffs. Er hatte diese ewig lange Pause und am Ende bin ich auch mir relativ sicher oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er viel Lehrgeld bezahlen wird. Gleichzeitig, ich glaube, diese letzte Phase der Saison hat ihm schon relativ gut getan. Und man kann, und die Stats des Wolves-Spiels kann man zu Recht abtun. Die Art und Weise, wie er da aber gespielt hat, wie vielseitig er sozusagen gescored hat, wie aggressiv er vor allem gespielt hat, die macht für mich schon irgendwie, macht mir schon irgendwie Hoffnung. Also dummerweise gab es defensiv so ein paar Lapses. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber er hat, es war jetzt nicht so, er ist jetzt einfach heiß gelaufen und jeder Wurf ist gefallen, sondern er hat selber sozusagen forciert, dass er gescored hat und ist auch an die Linie gegangen. Und das ist, glaube ich, wenn wir auf die andere Seite gehen, haben auch, hat Stacey King auch oft gesagt während des Broadcasts, wenn du den Pat Williams hast in den Playoffs, dann hast du eine zusätzliche Offensivoption, die wahrscheinlich gegen die Bucks gar nicht so uninteressant wird, weil die Bucks zum Beispiel mit Holiday einen sehr guten Verteidiger für DeRozan haben, der DeRozan auch wirklich vor Probleme gestellt hat nach dem ersten Spiel. Zach LaVine hast du angesprochen, mal schauen, wie das Knie jetzt aussieht nach den 8 Tagen Pause, die er hatte, ob es ihm gut getan hat. Und von daher, wenn Pat und Vucevic, eben, fällt der Wurf, fällt er nicht. Und dann, wenn Williams da so ein bisschen diese Aggressivität sich bewahren kann und dann immer mal wieder attackiert, nicht als erste Option, auch nicht unbedingt als zweite Option, aber dann halt als dritte, vierte Option, dann ja, öffnet es vielleicht für die anderen so ein bisschen mehr und macht es ein bisschen ausgeglichener. Und wie gesagt, bei Giannis, es sah jetzt im letzten Spiel, da hat ihn ja verteidigt viel, er kann ihm so ein bisschen mehr Physis entgegensetzen, stoppen kann ich mir auch nur ganz schwer vorstellen. Aber ja, Bucks sind deutlich besser, dazu kommen halt auch noch, ich meine, Coby White, A, trifft er in letzter Zeit nicht viel, B, 10 Verletzungen, Carusos Rücken. Ja, es ist auch okay, jetzt rauszugehen. Also es ist wirklich so, ne, es ist jetzt, aber es ist, glaube ich, die Erfahrung für LaVine, für Williams, für White, jetzt in den Playoffs zu stehen und direkt gegen den Meister zu spielen, ist, was die Zukunft angeht, glaube ich, extrem wertvoll. Auch für Ayo übrigens, der eigentlich defensiv teils gegen Middleton und auch Holiday phasenweise ganz gut aussah. Also ja, ich glaube, es wird enger als im Laufe der Saison oft, oder ich hoffe es, die einzelnen Spiele, einfach weil ich auch hoffe, dass die Bulls jetzt so ein bisschen zusammenraufen innerhalb dieser Woche. Trotzdem, ja, sehe ich die Bucks klar vorne und sage halt Bucks in 5.
Ja, stimme ich zu. Und ich glaube trotzdem, dass es halt nicht so sein wird, dass es irgendwie 3 oder 4 Blowouts dann sind, weil ich glaube auch, dass so Chicago hat offensiv den Vorteil, dass sie nicht so viele Turnover produzieren. Also dass es halt irgendwie relativ straight auch in der Halbfeld-Offense ist und dadurch werden die Bucks, glaube ich, nicht so viele Gelegenheiten bekommen zum Rennen, wie sie gerne hätten, wo sie dann ihre beste Offense quasi ausspielen können. Und im Halbfeld haben sie zwar Waffen, aber es ist nicht ganz so dominant. Deswegen. Aber ja, wir stimmen überein. Ich bin auch bei Bucks in 5.
Genau, ich meine, wenn du so viel ISO spielst, dann hast du natürlich auch weniger Turnover, weil der Ball weniger in der Luft ist.
So, aber das ist, glaube ich, in dem Fall gar nicht so unpraktisch.
Ja, wobei es gut wäre, wenn sie mal wieder ein bisschen mehr, weil man hat auch jetzt in dem Minnesota-Spiel gesehen, also aber der Ball darf laufen und sie haben es ja am Anfang der Saison auch gemacht. Aber da ist natürlich Snippelstück Lonzo fehlt da halt einfach. Ja, und jetzt habe ich geschummelt, gell? Aber und dann, deswegen, weil du die erste Serie ausgesucht hast und wir direkt weitergehen müssen, suche ich die zweite Serie aus und wir bleiben im Osten. Und Sixers-Raptors.
Da bin einerseits,
ich sehr gespannt. Ich starte den Timer.
Ja.
Sehr gespannt, genau. Sicherlich eine der spannendsten Serien. Und ich habe am Anfang ganz kurz eine Frage an dich. Das große Thema, das ich bei jedem, der über die Sixers spricht und über die Playoff-Aussichten der Sixers spricht, höre, ist, die Sixers haben Tiefe geopfert. durch den Harden-Trade. Und ich schaue mir den Trade immer wieder an und ich sehe, dass Ben Simmons gegangen ist, der aber in dieser Saison A, noch nicht gespielt hat, man weiß nicht, ob er für die Nets spielt, der für die Sixers aber definitiv nicht gespielt hätte. Das heißt, er war sowieso nie ein Faktor.
Keine Tiefe.
Ja, genau.
Dann, kein tiefer Dude, genau.
Dann ging Seth Curry, ja, blöd, wäre gut zu haben. Für Seth Curry kam aber quasi James Harden. Das heißt, im Prinzip haben sie eigentlich nur Andre Drummond verloren, weil Paul Millsap jetzt nicht wirklich ein großer Rotationsspieler ist. Ich frage mich, warum das Thema dann so groß ist, dass man diese Tiefe geopfert hat, weil wenn es jetzt um Drummond geht, und ich kann die Argumentation dann, warum Drummond fehlt, kann ich schon nachvollziehen, aber wenn es um Drummond geht, dann hatten sie ja vorher keine Tiefe. Oder sehe ich es irgendwie total falsch? Oder warum macht man das immer so groß? Weil es ist ja nicht so, dass sie eben, wie es man normalerweise beim Superstar ist, 5 Spieler abgegeben haben, um einen Spieler zu bekommen. Sondern es ist halt im Endeffekt ist halt 2-1, was Spieler angeht, die wirklich in der Rotation sind jeweils.
Ich glaube, einerseits, also mit Curry ist es so, dass es halt einfach offensive Automatismen mit ihm gab. Und trotzdem ist das natürlich ein Deal, den du jederzeit machen würdest. Also macht halt einfach Sinn. Und bei Drummond ist das, die Sixers machen das Problem größer, als es ist, würde ich sagen. Es ist nämlich so, dass er in dieser Saison eigentlich ja echt ein guter Backup war für Embiid. Also er hat diese Rolle überwiegend echt ziemlich gut ausgefüllt. Und ja, das ist ein Problem, was sie seit Jahren hatten. Weshalb ja diese Plus-Minus-Werte auch immer völlig gestört waren, wenn Embiid auf die Bank ging. Es war ja fast wie bei Jokic und den Nuggets in dieser Saison. Das ist halt, es gab immer keinen Ersatz. Und den hatten sie jetzt mal. Und jetzt ist Drummond weg. Und die Idee ist dann halt nicht, dass du halt zum Beispiel mal Paul Reed, der im letzten Regular-Season-Spiel abgegangen ist, wie Patrick Williams, was wahrscheinlich, weil Doc Rivers ihn da halt zum Beispiel hat spielen lassen. Das macht er halt sonst nicht, sondern sonst muss da dann die Andre Jordan sein. Und das ist dann ein sehr großer Unterschied. Und ich glaube, da macht man deswegen halt dieses Thema dann, also das ergänzt dann dieses Thema und macht es größer, als es eigentlich sein müsste, weil normalerweise würdest du denken, okay, du hast einen Backup-Center abgegeben, der in den Playoffs wahrscheinlich nicht mehr als 10 Minuten pro Spiel bekommen sollte, weil Embiid halt noch ein bisschen mehr spielt. Aber das Problem wirkt, glaube ich, im Moment noch ein bisschen größer, als es ist. Zumal natürlich auch, also natürlich tauschst du Harden gegen Curry, aber es wäre halt cool, wenn Harden auch so der Super-Duper-Star-Harden wäre, weil dann macht es natürlich alles wert. Und bisher ist er das halt nur partiell gewesen. Und ich glaube, dadurch wirkt es ein bisschen größer, als es eigentlich ist, das Thema.
Ja, absolut. Aber das ist genau das Ding. Man kann sagen, okay, Drummond fehlt und Harden, aber es ist dann trotzdem irgendwie, also ich finde es halt, es wirkt halt so allgemein. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, es hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Aber ja, jetzt fehlt ihn Curry. Ja, okay. Ja, klar fehlt ihn Curry, aber Harden umsonst bekommst du halt nicht. Also ein Spieler musst du schon abgeben, wenn du Harden haben willst. Und dann, und ich bin halt, und bei Harden frage ich mich halt mittlerweile schon auch so, also stimmt, er ist nicht so dieser Super-Duper-Star, wie er schon war. Sieht jetzt auch wieder so ein bisschen aus, als hätte er wieder so ein bisschen Probleme im Hamstring und er ist jetzt gerade, er kommt, also Finishing am Ring ist nicht mehr ganz so sein Ding. Ich frage mich aber auch, ob wir mittlerweile ein bisschen zu sehr dazu tendieren, ihn zu sehr als Problem zu sehen und zu wenig als mögliche Lösung. Weißt du, wie ich meine? Oder
ob ich weiß, was du meinst.
Weil bei Harden stellen wir immer heraus, so was ich gerade auch gesagt habe, dann noch dazu sein Playoff-Record. Das sind ja alles valide Argumente. Aber zum Beispiel, ich habe da noch mal einen Artikel gelesen, der so ein bisschen sich um diese Serie dreht. Und Harden als Scorer, ja, bin ich gespannt. Also gerade gegen die Raptors Defense, einfach weil die ihre Länge hat und weil sie absolut switchable sind und weil sie einfach wahnsinnig unangenehm sind und weil sie ihm den Weg zum Korb eben noch schwerer machen können, als es ihm ja teilweise eh schon fällt, verglichen mit früheren Jahren. Aber er ist halt trotzdem immer noch ein wahnsinnig guter Playmaker. Und klar, willst du natürlich mehr von James Harden. Aber ob wir uns bei Harden nicht einfach zu sehr auf die Problematiken konzentrieren und weniger auf das, was er den Sixers geben kann. Vielleicht auch mangels Beispielen, weil halt kurze Phase und so.
Naja, also es ist definitiv auch so, ich meine, das lässt sich auch mit den Zahlen ganz einfach belegen, seitdem der da ist, die Offense ist also überwiegend besser und das, also auch da ist irgendwie das On-Off-Differential ist irgendwie bei plus 16 oder so, seit er da, also richtig heftig hoch und er hat da offensiv auf jeden Fall echt einen großen positiven Impact, einfach weil sie vorher keinen überdurchschnittlichen Passer im Kader hatten und jetzt haben sie einen der besten Passer. Das macht an und für sich einen riesengroßen Unterschied. Ich glaube, dass es halt einfach trotzdem so ist, die Situation ist kompliziert, weil es sehr schnell funktionieren muss. Ja. Harden ist natürlich negativ behaftet, nachdem er zweimal in 13 Monaten seinen seinen Trade forciert hat und wirklich die Arbeit verweigert hat, auf eine echt nicht wirklich coole Art und Weise.
Absolut, absolut.
Er wirkt langsam. Es geht darum, dass er im Sommer den höchsten Vertrag ever unterschreiben möchte. Das sind alles ja irgendwie Faktoren. Und also es muss dadurch halt schnell funktionieren. Und es muss vor allem, oder man, also damit sich für die Sixers wirklich gelohnt hat, dieses ganze Thema, müssen sie halt dieses Jahr oder nächstes Jahr Meister werden. Und ich glaube, deswegen guckt man da halt noch ein bisschen kritischer drauf. Weil ich habe bei der jetzigen Version von Harden, die wir meistens gesehen haben, die halt mit dem ersten Schritt nicht an gegnerischen Spielern vorbeikommt oder echt große Probleme damit hat, die nicht jeden Big Man einfach abkochen kann, die sehr, also als Scorer total davon abhängig ist, Freiwürfe zu kriegen. Ich habe da halt meine Zweifel, dass dieses Team dann richtig weit kommen kann in den Playoffs, um ehrlich zu sein. Und darum geht's ja.
Gebe ich dir recht. Also auch mit dem, also was du zum Beispiel sagst, wenn wir uns allein drauf konzentrieren, was seine Offense eingebüßt hat mit der Geschwindigkeit, die er so ein bisschen verloren hat oder die er momentan nicht so hat, keine Ahnung, mal, ja, ob was ist das mit dem Oberschenkel ist oder ob es halt was Dauerhaftes ist. Es zieht sich jetzt schon ein bisschen länger. Das ist absolut okay. Aber was du vorher gesagt hast, ich glaube schon, dass halt ein bisschen so dieses, das Äußere halt so ein bisschen mit reinspielt einfach, dass er sich nicht richtig geil verhalten hat seinen letzten beiden Teams gegenüber und dass man dann so ein bisschen kritischer einfach schaut. Und James Harden war ja schon immer irgendwie streitbar aufgrund der Tatsache, dass er halt einfach auch ungern abseits des Balles spielt, obwohl er eigentlich alles dafür hätte, obwohl es ja, ja, gefühlt zumindest, aufgrund der Tatsache, dass er halt defensiv sich die ein oder andere Auszeit nimmt. Und deswegen kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber ihn so, ich finde es interessant, wie oft er halt so als reiner Minusfaktor oder als eher Minusfaktor dargestellt wird.
Ja, zumindest das ist für dämlich, so, das stimmt ja auch nicht.
Ja, also mir kommt es manchmal so vor, ich möchte jetzt auch niemandem Unrecht tun. Ich denke nur, also was du alles gesagt hast, stimme ich absolut zu und ich bin auch nicht sicher, dass es funktioniert. Und wie gesagt, dieses Matchup ist undankbar. Gleichzeitig frage ich mich auch, ob er eben halt Lösungen finden kann aufgrund seines Playmakings, ob man ihn dann mehr noch zum Playmaker macht und vielleicht bei Maxi mehr zum dynamischen Scorer macht, dadurch auch. Wie gesagt. Und gleichzeitig hast du halt noch, oder sag kurz da, weil du wolltest loslegen.
Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube, diese Serie wird uns ziemlich schnell zeigen, ob Harden den Burst hat oder nicht. Und der wird halt entscheidend sein, weil, also ja, ob er als Scorer sich einbringen kann, weil die Raptors haben das Personal, um viel zu switchen. Sie haben wenige Leute, die jetzt so die klassischen Mismatches sind, aber natürlich ist Prime Harden, geht auch an Siakam, an Birch, geht an Barnes vorbei. Das ist halt, also wir werden relativ schnell sehen, ob er das kann oder nicht. Deswegen finde ich das auch immer gut, so bei diesen Playoff-Predictions, man versucht sich das ja immer so zusammenzureimen, aber es kann natürlich, also man wird es dann in Spiel 1 oder 2, wirst du es wahrscheinlich schon sehen, ob es ein Problem ist oder nicht.
Absolut, absolut. Und jetzt haben wir es geschafft, die 8 Minuten rumzubekommen, ohne über Joel Embiid zu sprechen. Auch stark.
Ja, das ist schon gut.
Vielleicht ganz kurz Overtime. Also vielleicht noch so ein Embiid. Die Raptors verteidigen ihn ja tendenziell schon eher gut, so ja, in der Vergangenheit.
Weil sie ihn verwirren.
Weil sie ihn verwirren, genau. Und theoretisch besteht für mich aber doch auch irgendwie Potenzial, weil sie ja wirklich gar keine Länge haben, die sie ihm entgegenstellen können. Also sie können ihm vielleicht so ein bisschen dieses Spiel mit Anlauf nehmen. Aber wenn das Pick and Roll mit Harden funktioniert, wenn Embiid in Ringnähe dominiert, kann es auch ganz schnell in Sixers-Richtung gehen, oder? Also oder beziehungsweise kann, also,
ne? Glaube ich auch. Also Embiid kann sie als Scorer aufessen. Und die große Frage ist aber, also wenn sie ihn mit 3 Leuten verteidigen, ist er dann in der Lage, immer das Spiel richtig zu lesen und den richtigen Pass zu spielen? Das kommt und geht bei ihm, habe ich das Gefühl. Also er ist da drin schon besser geworden, er ist da drin jetzt nicht richtig überragend, aber wenn er das in der Serie gelöst kriegt, dann sollten die Sixers sie gewinnen. Aber ich bin total gespannt. Ich find's voll schwer einzuschätzen bei der Serie.
Auf jeden Fall. Es ist halt, ich meine, Raptors haben wir letztens im Backway gehabt. Also wie sieht die Offense der Raptors dann aus? Ich meine, Siakam hat ja im letzten Spiel gegen die Sixers, glaube ich, ein ziemlich solides Triple-Double aufgelegt gehabt. Also Sixers hat nicht wirklich Lösungen, haben dann Embiid gegen ihn gestellt irgendwann. Dann hat Embiid eben als freies Radikal gefehlt in der Defense. Noch sehe ich die Raptors nicht irgendwie permanent defensiven vor große Probleme stellen, einfach aufgrund der Sachen, die wir angesprochen haben, und so mangelnde Dynamik, mangelndes Play, oder also abgesehen von Van Vliet, aber mangelnde Dynamik im Backcourt und so. Ja, ganz kurz, Thibault, dass er nicht spielen darf, ist für dich sehr tragisch, oder ist es, weil einerseits haben wir immer gesagt, ja, wenn Thibault spielt, Nick Nurse will ihn auf jeden Fall, ne, mit Missachtung strafen in der Offense. Ja. wird zum Problem. Jetzt.
Es ist halt schon der eindeutig beste Flügelverteidiger, den sie haben. Es wird halt jetzt interessant, was für eine Serie Danny Green spielt. Also ich meine, wenn Danny Green Dreier trifft, dann ist er im Gesamtpaket sowieso eigentlich immer noch ein wertvollerer Playoff-Spieler als Tybo, würde ich sagen, trotz der defensiven Klasse. Aber es wird halt dadurch defensiv mehr von Leuten wie Harden und Tobias Harris verlangt werden. Und das kann natürlich schon interessant werden. Also ja. Ich glaube nicht, dass die Raptors das beste Team sind, um die defensiven Defizite von Harden zu attackieren. Also einfach, weil sie nicht diese klassische Pick-and-Roll-Waffe haben, wie sie dafür gut wäre. Aber wenn sie es schaffen, dass Siakam auf ihn kommt und halt seine Dynamik einbringen kann, dann wird das schon für Harden auch relativ große Probleme bereiten. Also ich bin mal gespannt, wie sich das darstellen wird. Und Thibault wäre natürlich defensiv einfach eine zusätzliche Waffe gewesen.
Ja. Ja, das mit Sicherheit.
Und also die Rotation ist halt einfach so knapp. Das ist, glaube ich, dass das halt ein relativ wichtiger Punkt ist.
Hätten sie mal keine Tiefe geopfert.
Eben. Oder hätten sie Paul Reed mehr gefeatured. Aber ja. Egal, lass uns mal Picks abgeben. Die Serie wird uns nämlich noch länger beschäftigen, da bin ich sicher.
Glaube ich auch. Jetzt bist du da. Ich habe gerade eben zuerst, jetzt musst du zuerst.
Ich gehe auf Philly in 7.
Okay, ich gehe auf Philly in 6.
Ich war kurz davor, die Raptors zu tippen, aber ich glaube, Offense reicht mir einfach nicht ganz.
Ja, eben. Und ich meine, weil
und wenn Harden gut aussieht, dann kann es auch schneller gehen. Das muss man schon sagen. Ja. Also die Sixers sollten diese Serie gewinnen, aber irgendwie die Raptors, die sind spannend und schwer zu packen.
Ja, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Raptors. Also es ist sowieso gar nichts ausgeschlossen, nur weil wir das sagen, tritt's ja noch lange nicht ein. Aber auch jetzt, ich habe auch ein bisschen hin und her überlegt, aber ja. Wie du sagst, die Raptors sind nicht das perfekte Team, um Defensivschwächen zu beseitigen. Und die Sixers haben halt immer auch noch einen der besten Defensivspieler der Liga. Und der noch dazu offensiv theoretisch dominieren kann, auch wenn es gegen die Raptors nicht immer geklappt hat. Aber selbst wenn sie ihn gut verteidigt haben, haben die Sixers die Minuten mit Embiid ja auch schon gern mal gewonnen.
Selbst als sie noch Marc Gasol hatten, der damals eine ziemlich gute Antwort auf ihn war. Muss
man schon genau. Sagen. Also von daher, genau.
Nächste Runde. Sorry, Joel, wir reden nächstes Mal mehr über dich.
Ja.
Wir hassen dich nicht.
No hate.
Ja, genau.
Huh?
So.
We love you.
Boston, Brooklyn. Vielleicht brauchen wir da auch Overtime. Mal gucken.
Soll ich den Timer starten?
Timer an? Ja.
Ja, warte, ich. Jetzt. Jetzt fang du mal an. Weil,
ja. Ich habe mir ja.
Meine Rede tatsächlich ist zu hoch.
Also, das erste Play-In-Spiel habe ich nämlich sogar schon geschafft, mir anzugucken. Von daher frische Eindrücke.
Stark, dann.
Kevin Durant ist gut im Basketball und Kyrie Irving ist ein echt guter Shotmaker, muss man sagen.
Ja.
Das ist das Argument pro Brooklyn. Bruce Brown ist auch im Moment echt gut so als derjenige, der so aus dem Shortroll dann Playmaking oder teilweise auch selbst Scoring liefert. Gleichzeitig ist es nicht ideal, wenn Bruce Brown dein drittbester Spieler ist. Das ist im Moment bei den Nets der Fall. Auch Seth Curry, die viel zitierte Tiefe, glaube ich, heute Nacht mit 0 Punkten. Simmons hatte eine sehr coole kurze Hose an und allgemein ein interessantes funky Outfit, aber ich rechne jetzt nicht damit, dass man ihn sieht oder dass er dann irgendwas bringt in der Serie, um ehrlich zu sein. Das wäre auch komisch nach über einem Jahr Pause und dann bist du jetzt auf einmal ausgerechnet in Boston, bist du dann jetzt derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gleichzeitig ist Kevin Durant ist gut im Basketball. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und also offensiv sind die Nets natürlich echt gut. Defensiv sind sie echt schlecht. Also auch in diesem Spiel. Ich meine, sie hatten ein fast perfektes Spiel von Kyrie Irving. Sie hatten ein überragendes Playmaking-Spiel von Kevin Durant, der eigentlich also die ersten 3 Viertel mit der Geduld von jemandem gespielt hat, der wusste, wir gewinnen dieses Spiel. So, wir sind einfach besser, wir machen das schon. Ja. Das war schon echt beeindruckend zu sehen. Aber am Ende war es trotzdem knapp gegen ein echt nicht besonders gutes Cavs-Team, was so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht und viele Ausfälle hatte und so. Deswegen, ich sehe eigentlich für die Celtics eine Gefahr. Und die ist so ein bisschen das, was den Bucks letztes Jahr auch so ein kleines bisschen zum Verhängnis fast geworden wäre, dass sie sich auf den Stil der Nets so ein bisschen einlassen. Also auf dieses, ja, die switchen auch alles, okay, dann können wir Mismatch-Hunting gehen. Lass mal mehr ISO gehen, lass mal, weil da haben wir überall Vorteile. Ist schon richtig, es gibt genug Schwachstellen in der Nets-Defense, aber ich glaube, man macht es denen noch viel schwieriger, wenn man sie halt arbeiten lässt, wenn man sie in Rotationen verwickelt. Und die Celtics haben das über die letzten Monate eigentlich auf eine überragende Art und Weise gemacht. Also die Zeiten, wo man dachte, die wollen nicht passen, die sind ja lange vorbei. Also dieses Point Five, was Udoka eingeführt hat, so innerhalb von einer halben Sekunde musst du entweder den Ball weiterspielen, werfen oder ins Dribbling gehen, also halt einfach quasi eine Entscheidung treffen. Das haben sie ja im Kollektiv und deswegen haben sie seit Anfang Februar die beste Offense der Liga, wo man ja vorher dann auch mal dachte, okay, die holen ja aus ihrem Potenzial nichts raus. Das ist ja vorbei und ich glaube, wenn sie halt bei dieser Offense bleiben und ISO nur so, wenn man halt mal muss, nutzen, so halt, das ist ja okay, das gelegentlich zu spielen, aber wenn sie sich halt nicht davon abhängig machen, dann sehe ich nicht so viele Szenarien, in denen die Nets das schaffen, Boston unter 110, 115 Punkten zu halten pro Spiel. Also, weil die defensiven Defizite der Nets schon einfach sehr groß sind, also gerade auf dem Flügel und Boston hat da nun mal ein paar Waffen. Auf der Gegenseite schadet es und ist es natürlich bitter, dass Rob Williams nicht von Anfang an dabei ist. Mal gucken, ob er in der Serie einsteigt oder nicht. Wäre natürlich sehr gut, einfach weil er dieses athletische Monstrum ist, was ihnen sonst fehlt. Aber selbst ohne ihn waren sie bisher defensiv immer noch sehr gut. Sie haben ja nach wie vor irgendwie Qualität auf den großen Positionen. Also Bruce Brown hat zwar nach dem Spiel jetzt direkt gesagt, ja, Theis und Horford, die können wir attackieren, kein Problem. Natürlich ist das ein bisschen was anderes, ob die da stehen oder ob Rob Williams da steht. Aber das sind auch immer noch gute defensive Bigs. Und die Defense des Celtics ist immer noch sehr gut. Deswegen, auch wenn die Namen natürlich groß sind und überhaupt, und auch wenn man KD natürlich sehr respektieren muss und ich das absolut für möglich halte, dass er und Kyrie zusammen 70 Punkte pro Spiel auflegen werden in der Serie, bis zu 115 ist dann immer noch ein bisschen was offen. Deswegen glaube ich, dass das Matchup nicht so schlecht ist für die Celtics, wie man jetzt fürchten könnte.
Zumal ja die Null Punkte von Seth Curry eventuell auch ein bisschen damit zu tun haben, dass sein Knöchel nicht ganz in Ordnung ist. Also, natürlich muss er nicht Null Punkte machen, aber dass er einfach nicht ganz fit ist. Also das Knöchel ist ja sowieso stimmt. So ein bisschen so ein Fragezeichen. Und ja, was du gesagt hast, dass die Celtics ein bisschen von ihrem Plan in der Offense abrücken, kann passieren. Ich denke, das Einzige, was ich mir dabei gedacht habe, als du es gesagt hast, Udoka hat seinen Plan irgendwie so sehr verfolgt von Anfang an gefühlt, hat auch die Geduld aufgebracht, diese Täler zu durchschreiten, bis er denn dann irgendwann gezündet hat, dass ich mir schon auch vorstellen kann, dass er der Richtige ist, diesen Plan auch, also den Spielern zu vermitteln, an diesem Plan festzuhalten, auch wenn es verlockend ist, dann zu sagen, okay, wir schauen jetzt, also wenn Tatum gegen Seth Curry steht, das wäre einfach halt.
Das soll er auch ruhig attackieren, ne?
Also ja, genau,
aber das geht ja auch.
Dass wir da permanent darauf achten, nur okay, ein größerer, schnellerer Spieler und so, und dann wird es schon irgendwie. Also ich könnte mir schon vorstellen, also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal meine Mutmaßung. Ja, Kyrie ist halt einfach unfassbar gut, aber ich sehe es ähnlich. Was Simmons, wenn er zurückkommt, vielleicht mal 10 Minuten Defense gegen Tatum oder so. Also einfach nur, aber ich tue mich da dann auch schwer, ihn jetzt als ganz großen Faktor zu sehen.
Irgendwie finde ich es auch fast schon unverantwortlich, oder? Also, wobei, das ist vielleicht das falsche Wort, aber mich wundert das so einfach, weil er ja offensichtlich wirklich mit dieser Drucksituation und so echt Probleme hatte. Und dann lässt du ihn die ganze Zeit nicht spielen, aber jetzt kommt er dann auch in der Phase, wo er eigentlich nicht 5 gegen 5 mal ein bisschen Raps irgendwie erstmal sammeln kann und packst ihn dann irgendwie direkt in eine Serie, wo er dann eigentlich auch so am besten sofort der Mega-Difference-Maker sein soll. Das ist ja auch irgendwie krass. Deswegen, also mich würde es wundern, aber mal gucken.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich frage mich, was die Offense quasi der Nets angeht. Also die beiden, klar. Aber ist so, ich meine, es wird dann natürlich schon sehr ISO-lastig, dann also zwangsweise einfach, weil du hast halt zwei der besten Scorer der NBA und ist es jetzt relativiert so ein bisschen die starke Team-Defense der Celtics, also oder ich meine, sie haben ja sowieso auch genug gute Individualverteidiger, ist es dann im Endeffekt wurscht, aber ist diese starke Team-Defense der Celtics in dem Kontext, dass du halt einfach zwei hast, die im Endeffekt gegen jede Defense scoren können, auch gegen jeden Verteidiger scoren können, ist es dann so ein bisschen weniger wichtig, auch verbunden damit, dass eben mit Robert Williams derjenige fehlt, der dann halt noch mal ein Stück besser aushelfen kann, als es vielleicht ein Theis kann, als es vielleicht auch ein Horford kann.
Ich glaube es nicht. Also, weil natürlich wirst du die beiden nicht vom Scoring abhalten, aber ich glaube, dass die Celtics halt ziemlich gut dafür aufgestellt sind, die anderen vom Scoring abzuhalten. Und
und sie arbeiten zu lassen auch beide. Also
ja, genau. Also so die Kombination. Es wird halt nicht einfach, ich meine, bei KD sieht es immer so aus, als würde er zu seinen Punkten spazieren, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede, wie er barkert wird und so. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, die beiden werden schon sehr viele Punkte auflegen. Aber wenn du es halt schaffst, dass nicht Seth Curry seinen Rhythmus findet, Patty Mills, der seit einer ganzen Weile seinen Rhythmus sucht, wenn du das schaffst, die halt wirklich viel arbeiten zu lassen und deren Würfe zu limitieren, dann hast du halt schon einen relativ großen Teil geschafft. Und ich glaube, dass die Celtics dafür ganz gut aufgestellt sind. Einfach, weil sie so diszipliniert auch rotieren. Und dieses, du kannst KD doppeln und den Ball dann, also das Abspiel forcieren, dass dann Bruce Brown so aus dem Short-Roll wieder den Ball bekommt. Das ist ja, also gegen Cleveland haben sie es im letzten Viertel quasi nichts anderes gemacht. Und Bruce Brown ist dann ein guter Decision-Maker. Aber wenn halt die Rotationen schnell sind und du halt schnell wieder die Option zustellst, dann ist der Impact davon halt potenziell auch limitiert. Deswegen, also, wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft, genau.
Celtics sind fünf.
Celtics sind fünf?
Ich fühle mich frisky heute, ja.
Ich nehme Celtics in sechs. Ich sage, KD gewinnt eins, Curry gewinnt eins, also immer mit im Schlepptau.
Und dann kackt er auf den Kobold, ne?
Ja, dann kackt er auf den Kobold, genau. Und immer den anderen halt im Schlepptau natürlich dicht dahinter bei den beiden. Aber am Ende ist Boston als Team zu stark. Es sei natürlich, Andre Drummond eskaliert, kann natürlich auch mal passieren.
Ja. Dann wird es richtig frisky. Aber gut, ja. wir haben noch den Westen, das
bei. Wir haben noch den Westen, genau. Womit fangen wir an?
Lass uns mit der lautesten und potenziell spektakulärsten Serie anfangen. Memphis gegen Minnesota. Erstmal ganz kurz, findest du es verwerflich, dass sich die Timberwolves nach dem Spiel gefreut haben, dass sie die Playoffs erreicht haben?
Überhaupt nicht, wieso?
Naja, das
Timer läuft übrigens, ne?
Ja, das ist gerade ein großes Twitter-Thema und bei Inside the NBA haben sie sich den Arsch abgelacht, weil halt nach dem Spiel so Beverly ist auf den Anschreibetisch gesprungen und hat erstmal so wie Kobe halt nach den 2009er oder 10er Finals oder halt so gejubelt. Anthony Edwards auch, die haben ihre Trikots in die Ränge geschmissen und so. Das waren halt so krasse Party-Szenen, aber bei den Leuten, die sich darüber jetzt ernsthaft aufregen, also man kann es lustig finden natürlich, aber bei den Leuten, die sich ernsthaft darüber aufregen, denke ich mir, warum? Es ist doch okay, also lass die sich doch freuen, das ist Minnesota. Die sind zum zweiten Mal seit 2004 in den Playoffs. Die sollen sich doch einfach freuen darüber.
Es ist alles eine Frage der Perspektive.
Ja.
Also, ich finde es sowieso schwierig, sich über jemanden aufzuregen, der sich über etwas, das er erreicht hat, freut, ob ich das jetzt nachvollziehen kann oder nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe doch gar keine Ahnung, was in dem oder derjenigen vorgeht. Also, wenn es nicht auf Kosten anderer ist, dann bitte. Also, es ist jetzt nicht so, dass Patrick Beverly direkt vor Paul George den Nelson ausgepackt hat oder so. Also, beziehungsweise habe ich es nicht gesehen.
Den Nelson?
Haha.
Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt irgendeine bayerische Umschreibung für den Pillermann oder so. Nee, egal, sprechen wir weiter.
So, ja, nee, so ähnlich.
Ich traue euch alles zu.
Ja, der Bayer an sich ist
vulgär. Aber ja, egal, lass uns über die Serie sprechen, weil das Lustige ist ja, die Grizzlies machen das, dieses sich übertrieben feiern ja schon die ganze Saison über. Die haben auch noch nicht so viel erreicht. Und jetzt kommen wir auf ein Duell zweier ziemlich lauter junger Teams, die ich also auch beide irgendwie sehr aufregend finde, weshalb ich dieses, also ich freue mich total auf die Serie. So, die Grizzlies sind, glaube ich, schon klar stärker einzuschätzen, also einfach, weil sie auch gerade was ihre Länge angeht, irgendwie eine andere Flexibilität haben und also gerade auch defensiv im Vergleich zu den Wolves. Deswegen denke ich schon, dass sie insgesamt mehr Waffen haben und so, aber es kann, glaube ich, trotzdem auch einfach eine sehr ziemlich spektakuläre Serie werden. Wie so deine ersten Gedanken dazu? Ich meine, das konnten wir jetzt noch nicht so gut vorbereiten, weil wir die Serie natürlich jetzt erst rausgefunden haben, dass es diese Serie wird.
Genau. Ja, ähnlich, weil ich im ersten Mal würde man denken, okay, Grizzlies, eigentlich überragende Saison und dann spielen sie es gegen die Wolves, gerade so reingerutscht und dann kommt man zum Schluss, okay, eigentlich klare Sache, aber ich würde auch. Also ich stelle es mir auch interessant vor, einfach weil ich die Wolves, ich meine, wir haben es ja gestern auch so ein bisschen in der Play-In-Vorschau, also die Wolves sind halt irgendwie so ein wandelndes Potenzial, finde ich irgendwie. Also da ist halt irgendwie so viel möglich und wir haben gestern zum Beispiel gesagt, okay, Cat könnte die Clippers vor Probleme stellen, hat er jetzt gar nicht. Trotzdem haben die Wolves halt dieses Spiel gewonnen, weil einerseits D'Angelo Russell, ja, eskaliert, ne? Anthony Edwards, Pat Beverly und so und von daher ich glaube, bei den Wolves ist es halt, kann ich immer noch nicht so genau sagen, was man bekommt, aber man hat einfach noch weniger Blaupause und genauso ist es halt bei den Grizzlies im Endeffekt auch. Was natürlich auch viele gesagt haben, mit Dylan Brooks gegen Pat Beverly, mein persönlicher Albtraum eigentlich in dem Spiel. Es wird schwer zu ertragen für mich persönlich.
Sie werden sich gegenseitig den Kopf abbeißen.
Ja.
Auf einmal stehen da dann zwei Spieler ohne Kopf. Das wird richtig komisch aussehen, wenn die gegeneinander laufen.
Ja, das stimmt.
Weil sie die Orientierung verloren haben.
Ja.
Sehen ja nichts mehr.
Ja, eben. Aber vielleicht nimmt sie ja dann einer an die Hand und führt sie so ein bisschen durch die Arena. Egal. Wie fit ist Ja?
Gute Frage. Also er sah jetzt ja nicht schlecht aus, als er zurückgekommen ist. Sah direkt wieder sehr explosiv aus, hatte er auch diesen kranken Block. Ich glaube, sie konnten sich das halt auch einfach ein bisschen besser leisten, als andere Teams ihn dann jetzt nicht irgendwie zu überstürzen, sein Comeback. Ich glaube, das hat ihm ganz gut getan, weshalb er jetzt halt einfach komplett gesund wirkt. Also ich meine, sie wussten ja schon seit ein paar Tagen, dass sie den Second Seed in der Western Conference sicher haben würden. Und ich glaube, deswegen haben sie es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger angehen lassen, als es in einer anderen Situation gewesen wäre. Und dadurch, also er wirkte auf mich total normal eigentlich. Und dann rechne ich mal auch damit, dass ihn nichts mehr beschäftigt.
Ich glaube halt, was für mich so ein bisschen so ein Faktor ist, was du ja gerade auch gesagt hast, sie konnten sich's leisten, irgendwie Ja halt so ein bisschen länger draußen zu lassen, wirklich auskurieren zu lassen. Einerseits war halt der Second Seed irgendwann fix war, andererseits, weil sie ihre Spiele trotzdem gewonnen haben. Und ich glaube halt, ein Faktor ist für mich schon, dass die Grizzlies in dem, was sie tun, glaube ich, irgendwie schon gefestigter sind als die Wolves. Und als Team, also vor allem als Team, ich meine, klar, du hast halt bei den Wolves hast du theoretisch auch drei, die dir ein großes Spiel geben können. Das ist vielleicht bei den Grizzlies, vielleicht teilweise sind es sogar weniger. Aber für mich ist das schon irgendwie ein Faktor. Also ich meine, klar, es war irgendwie so ein Thema, dass ein paar Dinge, die Grizzlies gut machen, in den Playoffs weniger interessant sind, wie zum Beispiel, dass sie halt ins Laufen kommen und so. Aber sie spielen jetzt halt nicht gegen ein erfahrenes Playoff-Team, sondern sie spielen halt gegen ein Team, wie du sagst, das jetzt in den letzten Jahren auch nicht wahnsinnig viel mit den Playoffs zu tun hatte. Und natürlich kommt dann auch das Coaching dazu. Natürlich kommt der ein oder andere Veteran dazu, der dann vielleicht das Team in eine gewisse Richtung lenkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Grizzlies ihr Spiel vielleicht ein bisschen besser durchziehen können oder halt also Playoff-technisch besser durchziehen können als vielleicht gegen andere Playoff-Gegner und einfach, dass sie als Team gefestigter sind und damit, das ist jetzt gar nicht Matchup-spezifisch, aber damit irgendwie einen Vorteil haben. Und ich bin halt gespannt, was es mit Towns macht, dieses Spiel. Also nicht, dass ich davon ausgehe, dass er jetzt einfach permanent schlecht spielt in den Playoffs. Gar nicht. Kann sein, er schüttelt es ab und legt im nächsten 35-12 auf. So, ist nicht ausgeschlossen. Oder spielt sich langsam rein. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber war jetzt natürlich schon irgendwie so eine Überraschung, dass das jetzt gar nicht funktioniert hat, das auch ausgefault hat.
Aber es ist halt auch, also ich meine, da haben wir ja gestern auch drüber gesprochen, es ist halt auch Tyronn Lue, ne? Und der ist halt ganz gut darin, so Dinge zu planen. Und ich meine, in dem Fall wirkte es jetzt so, die waren halt darauf vorbereitet, Towns rauszunehmen und als er dann raus war, wussten sie nicht mehr wirklich, was sie machen sollten. Also da fehlte dann auf einmal der Plan. Das ist ja auch irgendwie faszinierend, das so zu sehen. Ja. Aber ich glaube, dass das für das Team gar nicht mal schlecht sein muss und auch für ihn nicht, weil er halt gesehen hat, okay, für mich ist es kacke gelaufen, aber es hängt ja auch nicht alles nur an mir. Die haben das ja trotzdem geschafft und das ist ja irgendwie auch einfach, also für die Wolves ein total unerfahrenes Team, ist es doch gut zu sehen. Es muss jetzt gar nicht mal davon abhängen, dass unser bester Spieler uns trägt, weil wir haben auch noch irgendwie sonst echt gute Waffen, also vor allem halt Edwards und Russell, aber auch jemand wie Beasley kann ja auch mal ein Spiel oder ein Viertel gewinnen, wenn er halt einfach 4 Dreier in Folge trifft. So, es muss nicht nur an einem hängen und ich glaube, das ist eigentlich ganz wertvoll zu sehen, also auch so für das Selbstbewusstsein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Towns irgendwie jetzt total, total lange beschäftigt oder so. Es wird halt trotzdem auch jetzt wieder eine total interessante Serie, weil die Grizzlies haben Jaren Jackson, der schon vom Typ her, also so wie er sich bewegt, wie flexibel er ist und so, schon wahrscheinlich einer der besten Verteidiger ist, die du dir wünschen kannst für Towns, für dieses Matchup. Und sie können gleichzeitig aber auch sagen, nee, wir gehen richtig groß, wir haben Steven Adams auch noch drauf, sie haben auch noch Leute wie Brandon Clark und so, also sie haben halt viele verschiedene Looks, die sie ihm geben können und so. Und also es wird eine große Herausforderung für Towns, diese Serie, aber ich glaube nicht, dass jetzt jedes Spiel so laufen wird, wie das gegen die Clippers. Würde mich sehr, sehr wundern. Dafür habe ich auch einfach zu gut.
Absolut, absolut. Und wie siehst du das Duell Beverly gegen Morant? Ist da irgendwie so ein bisschen...
Ja, da ist halt... Also ich meine, Beverly wird ihn schon nerven, aber es ist so den Speed hat er jetzt nicht unbedingt. Also ich denke, Morant wird schon seine Wege Richtung Zone finden, hat er die ganze Saison über getan. Und die Wolves, ja, es, bei den Wolves mache ich mir defensiv schon ein bisschen mehr Sorgen. Das wird interessant, ob sie das so gut hinkriegen.
Dein Tipp?
Mein Tipp, also ich hätte gerne Memphis in 7. Ich hätte nämlich gerne eine lange Serie. Tendiere aber eher so zu entweder Memphis in 5 oder 6. Ja, ich glaube in 5. Sie sind schon das bessere Team, auch wenn die Wolves eigentlich auf einem ziemlich guten Run in die Playoffs gehen. Also sie waren ja über die letzten Monate auch wirklich stark, vor allem offensiv.
Sehe ich auch so. Und es ist natürlich, es kann natürlich irgendwie schnell so irgendwie kippen. Grizzlies irgendwie kommen auf so einem Hoch durch die Saison. Die Wolves, also die letzten Monate ein bisschen hoch und jetzt halt dieses extreme Erfolgserlebnis. Und dann irgendwie, keine Ahnung, kann sich irgendwie eine Dynamik entwickeln. Ich würde aber auch eher sagen, Grizzlies, ich habe auch Grizzlies in 5 gehabt tatsächlich.
Bitter. Hoffen wir, dass es länger dauert. Und hoffen wir, dass die Serie den besten Dank der Playoff-Geschichte fabriziert. Ich halte es für möglich. Bei Edwards versus Morant, das alleine sollte schon. Also ich glaube übrigens auch, dass wir Edwards gegen Morant des Öfteren mal sehen werden. Das muss ja nicht, muss ja nicht der alte Mann unbedingt machen. Und so in Sachen Athletik und hey, wir geben dir mal ein bisschen Länge und so kann Edwards sich durchaus auch ausprobieren. Aber nächste Serie.
Ich würde sagen Warriors Nuggets. Mhm. Los geht's. Große Frage natürlich. Du hast eben gefragt,
wie fit Morant ist. Wie fit ist denn Curry?
Topfit, ne?
Topfit.
Ja, nee, ist immer noch Day-to-Day, habe ich gesehen. Ja. Und so Aussage von Steve Kerr war, bevor er kein Scrimmage absolviert hat, wird er auch nicht spielen. Ich habe jetzt gelesen, dass er diese Woche wohl ins Teamtraining zurückkehren könnte. Also es ist durchaus möglich, dass er das erste Spiel macht. Ist natürlich schon mitentscheidend. Ist natürlich auch ein Faktor einfach aus Warriors Sicht. Es ist halt eine andere Verletzungsgeschichte sozusagen als die der Nuggets, weil die Nuggets wussten von Anfang an, okay, Murray, wenn überhaupt erst Richtung Playoffs, Porter Jr. ist schon so lange raus und man wusste auch, dass er langfristig raus ist, dass das Team halt das Team war sozusagen und die Warriors waren halt immer wieder so ein bisschen, ja, mussten halt on the fly einfach versuchen, Spieler wieder zu integrieren, ohne Spieler auszukommen. Draymond spielt sich noch in Form. Jetzt Curry, Clay natürlich, die letzten 3 Spiele habe ich gesehen, 36,7 Punkte, 53% aus dem Feld, 51,2% von draußen, bei 7,3 im Schnitt. Also es waren halt die letzten 3 Spiele der Saison und die interessieren nicht mehr jeden, der auf dem Parkett steht. Aber Clay so allgemein scheint ein bisschen besser angekommen zu sein, was seine Offense angeht. Jetzt lass vielleicht mal überlegen, den Aufstieg des Jordan Poole haben wir diverse Male besprochen. Jetzt nehmen wir an, Steph käme zwar zurück, wäre aber noch nicht Steph. Wie sehr verändert das für dich? Ich meine, die Dynamik der Serie verändert es natürlich so oder so. Aber wie sehr verändert das für dich die Chancen beider Teams? Kippt es komplett oder?
Nee. Also ich glaube, dass schon ganz, ganz viel passieren müsste, damit die Nuggets diese Serie gewinnen können. Ich glaube, so stark Jokic ist und so viele Probleme er den Warriors bereiten wird, es ist halt trotzdem sonst einfach so viel davon abhängig, dass dann die Leute, also die Gehilfen, die er hat, irgendwie ihre Würfe treffen und das irgendwie permanent und das auch noch defensiv schaffen. Also ich meine, auf Leute wie Barton und Gordon kannst du dich, glaube ich, schon einigermaßen verlassen natürlich. Also gerade Barton als Scorer und Gordon so als Verteidiger. Aber sonst, es ist schon für die Nuggets elementar wichtig, dass Bones Highland eine richtig gute Serie spielt, damit sie eine Chance haben zum Beispiel. Und das sind halt einfach, finde ich, Probleme, die Warriors so nicht haben. Die gehen auch nicht gerade in ihrer Idealversion in die Playoffs, finde ich. Also auch, also ich meine, du hast Clay angesprochen, die letzten Spiele waren jetzt natürlich richtig heiß, aber ich finde insgesamt, seitdem er wieder da ist, nicht, dass der jetzt gut spielt. Ich finde, das ist halt sehr, sehr chaotisch, wie er spielt, also weil er halt ein bisschen zu sehr offen ist, wie sie er hat und ein bisschen zu sehr die ganze Zeit halt einfach Würfe erzwingt und also gerade dieses, ich poste jetzt irgendwie auf, damit ich da dann irgendwelche Turnaround-Jumper treffen kann oder ich dribbel mich zu irgendwelchen chaotischen Würfen, das ist ja eigentlich nicht der Clay, den wir kennen und den wir genial finden. Und ich bin halt total gespannt, welche Version von ihm man dann sehen wird. Und ich glaube, dass gerade dafür Curry total wichtig ist, weil halt die Anwesenheit von ihm alles so, also glaube ich auch so vom Setup und hierarchisch dann noch so ein bisschen anders einordnet. Also Poole macht ja jetzt auch viele Sachen, die Curry gemacht hat, aber es ist halt, also auch für Clay natürlich was anderes. Spiele ich jetzt mit Jordan Poole zusammen oder spiele ich mit Steph Curry zusammen, mit dem ich mein ganzes Leben in der NBA quasi schon verbracht habe, ja, mit dem ich halt ganz viele Automatismen habe. Und ich glaube, also ich habe das mal nachgeguckt, weil also ob mein Eindruck da korrekt ist und kann dazu nur sagen, also so Prime Clay hat pro 36 Minuten so ungefähr 19 Würfe genommen. Momentan ist er bei 22. Und also die Effizienz ist ja meistens sogar ganz okay. Ist natürlich noch nicht ganz auf dem Niveau, wo man es gerne hätte, aber er trifft ja den Dreier zumindest mittlerweile wieder echt gut und so. Aber es ist eigentlich nicht die Art von Clay, die wir so im Kopf hatten. Und deswegen, wie gesagt, das ist so mein größtes, also nicht das größte, weil das größte Fragezeichen ist natürlich Steph. Gerade auch so für die dann darüber hin, also über diese Serie hinausgehenden Aussichten der Warriors ist das natürlich entscheidend, wie gesund ist er, in welchem Rhythmus befindet er sich, aber so jetzt erstmal kurzfristig finde ich halt total spannend auch zu sehen, ordnet sich Clay dann wieder ein bisschen mehr ein, musste er vielleicht einfach auch ein bisschen so diesen Rost abschütteln und also zumal er ja über die letzten 2 Jahre dann halt das meiste, was er gemacht hat, war ja individuelle Arbeit, ne, also in der Halle werfen und so. Ja. Und so wirkt es ja häufig, wie er gerade spielt, also dass so ein bisschen alles um ihn herum nicht ganz so wichtig ist. Da bin ich einfach mal gespannt, was wir da sehen. Aber um es nochmal abzurunden, das war jetzt ein kleiner Umweg. Ich glaube, dass die Warriors so oder so mehr Waffen haben als die Nuggets und dass sie deswegen diese Serie gewinnen müssen, selbst wenn Steph nicht bei 100% ist.
Das sehe ich ganz genauso. Und bei Clay bin ich eben gespannt, was du am Ende gesagt hast, einfach, dass es auch schon so ein bisschen so in Form, wie viel war in Form spielen und irgendwie eine Art Rhythmus finden Richtung Playoffs und einfach dadurch ein bisschen zu erzwingen, um den Prozess vielleicht ein bisschen zu beschleunigen irgendwie. Und jetzt halt, dass er dann jetzt einen Schritt zurückgeht. Und ja, ich bin auch gespannt, wie die Warriors, ob halt kleinere Lineups dann Jokic auch mehr in Bewegung bringen, gerade in der Defense, dass sie ihn dann so ein bisschen mehr beschäftigen können, ob sie, ich meine, es gab ja diese Extremsituationen quasi offensiv bei den Nuggets, als Morris den Game-Winner-Dreier getroffen hat, als sie Jokic sozusagen vom Scoring abhalten wollen und Curry ausgeholfen hat und dann Morris eben offen war, ob sie halt jetzt sozusagen Jokic noch mehr zum Scorer machen wollen, weil sie einfach sagen, okay, dann soll uns halt eben, wie du sagst, Bones Highland irgendwie schlagen, wenn es dann sein muss.
Jokic, wir hatten ja, glaube ich, in 3 der 4 Spiele oder so war ja, glaube ich, Draymond nicht dabei, ne? Das verändert natürlich den defensiven, also in allen sogar.
Draymond hat noch gar kein Spiel gemacht, genau.
Ja, siehst du, das verändert und natürlich den defensiven Plan sicherlich auch sehr.
Eben. Und Draymond hat sich, habe ich irgendwie auch einen Artikel gelesen, wo so ein bisschen eine Pressekonferenz war, in der sie Draymond gefragt haben, wo der Unterschied ist, wenn er Embiid verteidigt oder Jokic und wo er dann so ins Detail gegangen ist, wenn Jokic dann, also du hast ihn, also setzt ihm quasi dann Kraft entgegen und er rollt sich dann aber genau so ab und trifft dann halt diesen einbeinigen Fadeaway irgendwie und halt so, da bin ich schon, also ich glaube, Draymond hat schon auch irgendwie so einen Plan sozusagen, wie er gegen Jokic vorgehen will. Jokic wird diesen Plan, denke ich, auch diverse Male kontern können, einfach weil er Jokic ist. Ja. Ich glaube einfach aber auch, was du sagst, dass die Warriors einfach mehr Möglichkeiten haben. Es gibt sicherlich, keine Ahnung, ob es dann irgendwann, Michael Malone hat ja auch Hacke Looney ausgepackt, ob dann Hacke Wiggins auch ein Faktor sein wird, der, glaube ich, seinem All-Star-Break nur gut 50% seiner Freiwürfe trifft.
Der beste All-Star-Starter der Geschichte, ja.
Ja. Ist natürlich auch die Frage, wie es dann aussieht, wenn Steph wirklich fit ist, weil dann, ob wir dann doch mal ein Poole-Steph-Clay-Line-Up sehen und Wiggins vielleicht gar nicht auf dem Feld ist.
Muss.
Ja, also ich glaube aber auch, dass es einfach irgendwie mehr Möglichkeiten gibt, dass die Nuggets eigentlich zu limitiert sind irgendwie. Und ich glaube schon auch, dass Draymond Jokic richtig arbeiten lassen kann, auch wenn er ihn wahrscheinlich nicht permanent verteidigen sollte. Auch ja, aufgrund seiner Fitness. Und weil Jok ist, glaube ich, auch einfach. Also,
ja, und ich glaube, du kannst Draymond als Help-Defender schon auch einfach dringend brauchen, auch gerade in so einem Matchup. Weil, also sagen wir mal, Looney hat Jokic, dann du musst dann nicht zwingend doppeln, sollte man gegen Jokic sowieso nicht machen, weil er halt einfach
das meine ich, ja.
Ne? Ja. Und wenn du dann aber quasi für die anderen 3 Spieler noch Draymond als zusätzliche Absicherung hast. Ich glaube, das wird man häufig sehen. Aber er wird ihn natürlich auch öfter mal direkt verteidigen. Ich bin ja auch total gespannt, ob man vielleicht sogar mal Kuminga kurzfristig gegen Jokic sieht oder ob der halt einfach dann in 2 Minuten 4 Fouls hat und man sagt, okay, lass mal lieber.
Ja. Ja, vielleicht ein Spiel. Ich meine, du sagst ja ganz gerne mal, vielleicht gewinnt er dir mal ein Viertel oder so, vielleicht gewinnt er dir mal 3 Minuten. Oder ja, keine Ahnung. Oder einfach so ein bisschen, gibt ihm einfach mal einen anderen Look. Aber ich glaube, offensiv und defensiv sind die Warriors, glaube ich, einfach vielseitiger. Und deswegen habe ich es auch relativ klar. Warriors in 5, tatsächlich.
Ja, ich habe auch die Warriors. Ich sag mal in 6.
Okay. Die Mini-Kontroverse brauchen wir ja natürlich, ne? Sonst.
Ja. Es ist schon ein bisschen blöd. Wir haben jetzt in jeder Serie immer das gleiche Team, was gewinnt. Ich meine, eine Serie haben wir noch, aber vielleicht ändere ich meinen Pick auch noch zu den Raptors. Wir mal gucken. Je nachdem, also, wie frisky ich
mich fühle.
Ja, gut. So frisky fühle ich mich dann auch.
Dann warten wir das erste Spiel ab.
Ja.
Wenn Pat eskaliert und man sich am Ende fragt, haben die Bucks überhaupt jemanden, der Pat Williams verteidigen kann?
So, Mavs Jazz.
Ja, genau. drittes West-Duell, drittes Verletzungsfragezeichen. Ist natürlich saublöd gelaufen. Luca, Wadenzerrung. Kann schnell gehen, muss aber nicht. Beziehungsweise man weiß es halt einfach nicht, wie. Also es gibt ja auch kein Timetable. Es ist jetzt nicht keine wahnsinnig schlimme Verletzung, aber es ist halt so eine nervende Verletzung. Und auch da wieder die Frage. Und die ist wahrscheinlich etwas anders zu beantworten als im Falle von Curry. Sollte Luca Spiel 1 verpassen, was durchaus möglich ist, sollte er dann irgendwann zurückkommen und nicht bei 100% sein, wie siehst du die Chancen der Mavs dann?
Das kannst du würfeln. Also weil du halt natürlich die Prozentzahl von wie fit ist er dann, weißt du ja nicht. Und also deswegen ist das halt rein spekulativ. Ich würde es mal so sagen, ohne ihn können sie die Serie nicht gewinnen. Mit einer eingeschränkten Version irgendwie vielleicht schon. Kommt drauf an, wie sehr er eingeschränkt ist. Also das ist ein blöder, also das ist irgendwie ziemlich Captain Obvious, aber also anders kann man es ja nicht wirklich
ausgeben. Ja, die Frage war jetzt auch nicht wahnsinnig ausgearbeitet, muss man auch.
Nee, ist ja auch okay. Also es ist ja manchmal einfach auch eine blöde Situation und man weiß es ja häufig dann einfach nicht. In dem Fall wissen wir es nicht. Ich hoffe mal, dass er sich fit zurückmeldet, weil eigentlich finde ich, dass die Mavs so vom Setup her schon, also sowohl in diesem Matchup, aber als auch allgemein schon echt ein interessantes Playoff-Team sind. Also weil sie so eine gewisse Art von Line-Up-Flexibilität haben, weil sie halt so mittlerweile dann 3 Playmaker haben, weil sie irgendwie als Team eine Identität gefunden haben, defensiv vor allem ja auch das geschafft haben, irgendwie ihr Potenzial zu maximieren. Und weil Doncic absolut das Potenzial hat, der beste Playoff-Spieler zu sein. Also mindestens mal in der Eastern Conference, in der Western Conference. Da läuft natürlich auch noch ein Jokic rum, aber ich glaube, die Nuggets sind als Team zu eingeschränkt. Curry kann natürlich auch sein, aber so momentan würde ich fast denken, Doncic so als jemand, der halt jede Defense irgendwie auseinandernehmen kann, den hätte ich wahrscheinlich schon fast am liebsten. Und jetzt muss man halt natürlich einfach hoffen, dass der gesund ist. Aber drehen wir es doch vielleicht einfach mal auf die Position der Jazz. Weil das war über die letzten Wochen nicht gerade ein Team, was verkörpert hat, wir freuen uns richtig auf die Playoffs und jetzt greifen wir nochmal richtig an, sondern wenn, dann greifen wir uns gegenseitig an.
Ja, wir freuen uns richtig auf die Playoffs gemeinsam.
Ja. Wir bereiten uns separat.
Ja. Geil übrigens, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen gehabt, Quinn Snyders Pressekonferenz, ich habe es dann irgendwie bei Basketball Buds oder so, bei The Athletic NBA Show gehört, als Quinn Snyder so ein bisschen diese Dinge über Gobert und Mitchell, die sie nicht mögen, aus dem Weg räumen, und gesagt hat, so ja, und manchmal essen sie sogar am selben Tisch. Habe ich auch schon gesehen. So.
Geil.
Und die haben sich halt mega drüber lustig gemacht die ganze Zeit und ich wusste auch nicht, dass ich schon, okay, es ist jetzt, ja. Die Jazz, ja, irgendwie, sie haben ja diverse Vorsprünge hergeschenkt und irgendwie ist es nicht wirklich stabil. Vielleicht ist es dieses Jahr ein ganz anderes Vorzeichen mal, weil die letzten Jahre sind sie ja immer so, okay, dieses Jahr, es läuft und die kommen in die Playoffs und dann lief es nicht. Vielleicht ist dieses Mal genau umgekehrt, keine Ahnung. Eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, oder die ich mir tatsächlich stelle, mit Blick auf diese Saison, du hast die Mavs ja angesprochen und Luca ist ja, stimme ich dir zu, kann potenziell einer der besten oder der beste Playoff-Spieler sein. Jetzt hast du aber ein Team, dessen Offense jetzt nicht mega dynamisch ist. Das ist sehr, sehr Luca, die ist sehr Luca-zentrisch natürlich, auch zu Recht. Hat jetzt halt mit Dinwiddie ein bisschen mehr Dynamik dazu bekommen. Aber ist das vielleicht was den Jazz-Defense so ein bisschen entgegenkommen kann, die ja jetzt nicht die riesen Flügelverteidiger haben, die aber die Mavs haben jetzt auch nicht endlos Creation vom Flügel, plus dann eben hast du Gobert eventuell mehr, kann Gobert mehr so in seiner Comfortzone defensiv operieren, dass sie vielleicht die Mavs ein bisschen mehr einbremsen können?
Das weiß ich nicht. Also
nur eine Frage. Ne?
Momentan ist natürlich das Problem, dass Kleber seine Dreier nicht trifft, ne? Weil wenn er das tun würde, dann könntest du nämlich einfach sagen, ihr könnt uns mal, wir machen das genau wie die Clippers, wir spielen Five Out, weil wir wissen, dass die Jazz das nicht verteidigen können. Wenn natürlich Kleber den Dreier nicht trifft, was leider in letzter Zeit der Fall ist, dann ist deine Option, da musst du eigentlich schon Micro-Ball fast spielen. Da musst du sagen, Finney Smith, du bist jetzt unser Fünfer und dann haben wir dann halt drei Guards und dann Reggie Bullock. Das ist, glaube ich, offensiv brutal. Das würden die Jazz nicht verteidigen können. Ist halt dann die Frage, auf der Gegenseite kannst du hinten damit den Laden zusammenhalten. Aber da kommen wir dann wieder bei dem alten Gobert-Thema an, dass er jetzt auch nicht unbedingt derjenige ist, der das dann permanent auf der Gegenseite bestrafen kann. Aber ich glaube schon, dass die Mavs, also mit einem fitten Luca, absolut das Personal haben, den Jazz mit ihrem Smallball und auch ihrer Dynamik weh zu tun, weil du kriegst dann ja schon eine gewisse Dynamik da rein. Du kannst auch jemanden wie Josh Green nochmal reinbringen, der halt einfach vor allem, also der wird jetzt nicht 30 Minuten spielen, aber der bringt halt nochmal so ein Tempo rein und ist auch noch ein zusätzlicher Playmaker. Und ich finde, Finney Smith ist der in der Hinsicht total gereift über die letzten Jahre. Und selbst Dwight Powell, also der bringt dir natürlich keinen Dreier, aber das ist mittlerweile auch jemand, den du halt im Shortroll dann einsetzen kannst und der halt dann auch einen klugen Pass spielen kann und mittlerweile deutlich häufiger als früher die richtige Entscheidung trifft. Und deswegen glaube ich, ein voll operierendes Mavs-Team, also mit einem fitten Luca, könnte die Jazz-Defense schon ziemlich auseinandernehmen. Einfach weil sie dann durchaus viel, also ihre Art von Punch auf dem Flügel haben. Und das ist halt, darauf haben die Jazz einfach nach wie vor keine Lösung. Die Jazz haben immer noch, wenn auf der Gegenseite kein Big Man drauf ist, die haben darauf keine Antwort, außer, hey, Rudy Gay, aber hat halt nicht funktioniert. Und also, ich glaube, das war bei Thinking Basketball, im Podcast von Ben Taylor, war Dave Dufour zu Gast und hat halt irgendwie gefragt, ist Rudy Gobert eigentlich auch der beste Flügelverteidiger der Jazz? Also, das ist natürlich ein bisschen polemisch, so Royce O'Neal hast du ja auch noch, aber ich konnte schon irgendwie verstehen, was sie da
aber meinen. Aber nach Royce O'Neal, ja.
Weil wenn, stell dir mal vor, Luca ist jetzt so nochmal einen ganzen Schritt langsamer als sonst. Stellst du dann Gobert gegen ihn? Du machst dann mal alles ganz anders?
Warum nicht?
Also es wird besser funktionieren, als Donovan Mitchell darzustellen. Also keine Ahnung, es ist halt echt interessant, so diese Serie, da begeben wir uns jetzt echt so in den komplett fiktiven Bereich. Deswegen spare ich mir auch den Pick wahrscheinlich sogar fast. Ich weiß auch nicht.
Ich habe auch, mein Pick ist auch mit Haken versehen, weil es ist echt schwierig. Ganz kurz vielleicht noch, weil man es vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann, die Jazz, aber auch nicht optimal, aber die Jazz Offense, haben wir da Wege und Möglichkeiten, die Mavs irgendwie in Bewegung zu bringen, da irgendwie so ein bisschen so das Fragezeichen zu vergrößern, das halt sozusagen heißt, du hast halt ein Defensive Scheme sozusagen, das kann so in Playoffs funktionieren oder.
Ich glaube schon, dass sie eigentlich das Zeug dazu haben, da Dallas schon vor Probleme zu stellen. Also einerseits so mit dem Shotmaking von Donovan Mitchell und mit der Dynamik, die er hat. Ich meine, wir haben das ja über die Jahre auch in den Playoffs schon öfter gesehen, dass der wirklich durchdrehen kann.
Macht er
in
gern.
Den Playoffs.
Ja.
Und die Mavs sind zwar defensiv gut, aber so diesen klassischen Stopper oder diesen brutalen Point of Attack Defender, der jetzt Mitchell irgendwie die ganze Zeit, also der den jetzt irgendwie abmeldet oder so. So eine Art von Spieler haben sie ja nicht unbedingt. Bin mal gespannt, ob auch da Finney Smith irgendwie viel machen muss, ob man ihm da eher Länge gibt, weil jemanden, der so schnell ist, hat man halt eigentlich nicht. Oder ob das dann vermehrt Bullock sein wird, aber für Mitchell wird es schon Mittel und Wege geben. Und die Frage, die sich mir aber auch so ein bisschen stellt, die Jazz sind ja dieses Jahr, ich meine, sie waren offensiv wieder unfassbar gut, also von den Zahlen her. Also sie sind ja so fast ein kleines bisschen weg davon gegangen, wie über die letzten Jahre, dass sie halt halt so einen Pass nach dem anderen, dass sie halt die Defense quasi so in die Waschmaschine gepackt hat und so alles ordentlich durchgewirbelt hat, sondern es waren eher ein paar weniger Pässe, schnellere Abschlüsse und so. Und ich frage mich, ob das gegen die Art der Defense, die Mavs spielen, nicht vielleicht sogar zielführender ist, wenn man halt wieder ein bisschen mehr zu extra Ball-Movement geht oder ob es das zu kompliziert macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist gleichzeitig auch so, die Mavs haben keine Länge, weshalb ich denke, Gobert als Offensiv-Rebounder könnte durchaus wertvoll sein in der Serie. es ist schon spannend. Wie gesagt, ich spare mir jetzt den Tipp, wenn Luca nicht so richtig doll eingreift, dann werden die Mavs halt rausgehen. Aber eigentlich halte ich sie trotzdem für das etwas besser für die Playoffs geeignete Team. Also, wenn sich das ein bisschen kompliziert anhört, aber
so ist es. Ja, ich meine, wir haben beim Bandwagon auch gesagt, dass sie halt die Zone gut schützen irgendwie und da ist vielleicht dafür dann gerade, wenn du an Mitchell auch denkst, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn du die Defense mehr in Bewegung bringst, um dann halt dann doch mal irgendwelche Driving Lanes irgendwie aufzubekommen, die vielleicht sonst nicht zwingend offen wären.
Ja, und aber ich meine, die Jazz haben halt trotzdem auch gute Pull-Up-Shooter, ne? Also das ja. Muss ja sich nicht alles in Korbnähe abspielen. Also
nee, genau, aber dass du halt dann entweder, ja, Driving, Passing Lanes und so, auf jeden Fall. Ich sehe es ähnlich mit Luca, wenn jetzt Luca im mehr oder weniger im Vollbesitz seiner Kräfte sein sollte, würde ich sagen, Mavs in 6, aber ich ja. kann. Also ist jetzt einfach schwer zu sagen, ne?
Ja, aber schreiben wir es einfach mit Bleistift. Ich habe meine Liste, mal gucken, ob wir dieses Jahr dran denken.
Mit Sicherheit, wie es im letzten Jahr auch wunderbar funktioniert hat. Ne? Jetzt wird es dieses Jahr auch funktionieren. Faxe ist übrigens immer noch nicht unterwegs, falls du dich gefragt hast, wie da so der Stand
ist. Ja, jetzt kannst du da gleich noch eine Flasche Wein mit draufpacken, weil wir hatten auch mal gewettet, wer mehr Siege holt in der Saison, Bulls oder Celtics.
Oh. Tja, ganz genau.
Bin gespannt. Fuck
Grayson Allen, Mann. Grayson Allen zahlt
ja, das. Ja, ja. Bin gespannt, was du da für einen schönen Tropfen kredenzt. Und wann.
Vielleicht ist das die wichtige Frage. Wann ist interessant, ey. Ja, ich gebe dir einen guten Kaiserstuhl. Ja, egal. Ich habe übrigens vergessen, den Timer zu stellen bei dieser Serie. Ich gehe davon aus, dass wir die 8 Minuten mittlerweile erreicht haben. Von daher sind wir auch durch für heute.
Sehr gut.
Unfassbar. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und für all diejenigen, jetzt nochmal die Stimmbänder ölen, ne? So fürs Finale. Für all diejenigen, die gerne öfter dabei wären und gerne wüssten, wie das funktioniert, abonniert uns sehr gerne bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch sehr gerne Rezension. Hilft uns als Podcast sehr. Bei Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und macht Yoga nicht vergessen, ne? Ist wichtig. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns den Play-In. Ein paar Spiele sind es ja noch und freuen uns auf Samstag, wenn es dann richtig losgeht. Und Sonntag dann natürlich das erste Playoff-Spiel der Chicago Bulls seit Jahren. Und wie gesagt, der erste Sieg auch. Ne? Billy Hoyle lässt grüßen. Absolut. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt das Play-In und bis bald hoffentlich. Reingehauen.